Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage.
Egal, ob wir über Leadership Culture oder High Performance Culture oder Gender Balance reden, in meinem Podcast hören Sie keine graue Theorie. Das verspreche ich Ihnen. Sondern Erfahrungen und Beispiele aus der Praxis für die Praxis.
Anke van Beekhuis ist High Performance Leadership und Gender Balance Expertin, Sparring Partnerin und Buchautorin.
Um als Unternehmen erfolgreich zu sein, braucht man eine Kultur, die es ermöglicht, Außergewöhnliches zu erreichen und neue Wege zu gehen. Diese erreicht man aber nicht auf ausgetretenen Pfaden und durch 0815 Herangehensweisen, sondern durch ganz neue Wege.
Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage.
Herzlich willkommen zu meinem Business Snack, dem Podcast mit Denkanstößen für Entscheiderinnen und Entscheider. Schön, dass du wieder dabei bist. Wie der Name schon verrät, möchte ich dir neue Denkanstöße geben und dich ermutigen, deine Rolle und Situation im Unternehmen bewusster zu reflektieren. In unserer Reihe Business Snack, High Performance Talks, spreche ich mit HR-Verantwortlichen, Geschäftsleitungen und Vorständen, die sich täglich an der Schnittstelle zwischen Menschen, Organisation und wirtschaftlichem Erfolg bewegen. Gemeinsam erörtern wir, wie High Performance nachhaltig, menschlich und messbar in Unternehmensalltag gelingt, mit konkreten Erfahrungen, echten Herausforderungen und bewährten Strategien aus der Praxis. Heute freue ich mich sehr, Tom Berger bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Tom ist Head of Sportradar Laola 1 Austria und ein echter Treiber für High Performance Culture im Sport- und Medienbusiness. Seine beeindruckende Laufbahn umfasst sowohl sportliche als auch unternehmerische Erfolge. So war er unter anderem als Geschäftsführer maßgeblich für die Entwicklung der Handball-Ligen Austria zu einer wirtschaftlich gewinnbringenden 360-Kommunikationsplattform verantwortlich. Was ihn besonders auszeichnet, ist die Verbindung von strategischem Denken mit einem tiefen Verständnis für den Sport als kulturelles, wirtschaftliches und soziales Phänomen. Als Mitbegründer der Sportbox und Initiator der Sportinsel auf der Wiener Donauinsel setzt er sich etwa gezielt für die ganzheitliche Bewegung und Entwicklung von Kindern ein. Ein klares Bekenntnis zu gesellschaftlicher Verantwortung im Sport. Bei Sportradar, dem weltweit führenden Konzern für Sportdaten, Analysen und Technologie der Medien, Verbände und Partner mit Echtzeitdaten und Analyse-Tools versorgt, führt Tom Berger seit Juli 2020 die gesamten Medien- und sportwirtschaftlichen Agenten der österreichischen Business Unit. Tom versteht es exzellent, wirtschaftlichen Erfolg, digitale Innovation und werteorientierte Führung zu verbinden. High Performance bedeutet für ihn vor allem die Fähigkeit, nachhaltig und resilient Systeme zu schaffen, mit motivierenden Teams, klaren Zielen und einem tiefen Sinn für gesellschaftliche Verantwortung. Herzlich willkommen, lieber Tom.
Vielen Dank für die Einladung, liebe Anke.
Wir sitzen bei euch in den Räumlichkeiten. Es ist wunderbar. Ich habe heute schon einige Büros gesehen, ja, die so unterschiedlich waren. Bin immer wieder beeindruckt. Und wie geht's euch in den Räumlichkeiten? Sehr modern, sehr, sehr schön.
Ja, vielen Dank. Freut mich sehr, wenn du einen guten Eindruck hast bei deinem ersten Besuch bei uns. Na, wir fühlen uns sehr wohl. Wir sind vor gut einem Jahr, nach über 20 Jahren, von der nördlichen Wiener Peripherie ins Zentrum an den Praterstern, an den sehr schönen Rotschildplatz übersiedelt, in das neu entwickelte Nordbahnviertel, haben da mit der Bank Austria, die dieses Gebäude entwickelt haben vor ein paar Jahren, einen sehr tollen und motivierten Partner gefunden, wo wir über 5.000 Quadratmeter mieten durften auf zwei Etagen mit mittlerweile als Sportradar Wien und mit knapp 4 bis 5 Business Units sind hier 500 Mitarbeiter mittlerweile auf diesem Campus, einem Sport-Tech-Campus, über 50 Nationen, die sich seit über einem Jahr hier sehr gut eingefunden haben und sehr wohlfühlen.
Ja, super. Großartig. Also wenn man in der Gegend ist, was sich hier entwickelt hat, ist eigentlich Wahnsinn. Ja, was auch zu High Performance passt, ja. Was bedeutet High Performance Culture konkret für dich? Wie definierst du den Begriff auch und wie wichtig ist es auch in der Rolle als Führungskraft?
Für mich bedeutet High Performance grundsätzlich Team for Task, dass man sich im Team, das dann in die Performance kommen soll und dann die Task performant ausführen soll, dass man sich da lange genug damit beschäftigt und evaluiert, über was sprechen wir überhaupt, was wollen wir gemeinsam erreichen, wie wollen wir diese Dinge erreichen, welche Ziele sind damit verbunden und dass man in dieser Evaluierung, in dieser Kommunikation miteinander transparent ist, dass man sich immer wieder vergewissert, dass man vom Gleichen auch spricht, dass man dieses Wissen bestmöglich vergemeinschaftet, bevor man dann ins Doing geht. Ja, also das ist für mich ganz wichtig, weil sonst wird es keine High Performance in meiner Erfahrung geben, weil dann geht man so auseinander und man hat sich nicht lange genug eben mit der Zielsetzung, mit dem Weg dorthin beschäftigt. Also das ist so ein großer Teil, der auf High Performance einzielt.
Das ist natürlich spannend, weil ihr beschäftigt euch ja mit Sport. Ja? Siehst du da auch eine Kombination in deiner Arbeit als Führungskraft, so Sport, Zielsetzung mit unternehmerischer Zielsetzung?
Ja, ganz klar, gibt es ganz viele Parallelen, umso mehr auch bei Einzelsportlern, aber umso mehr, wenn es um Teamsportarten geht. Also da geht es auch sehr klar darum, einmal zuerst zu überlegen und zu wissen, was sind die Ziele. Davor vielleicht sogar noch, wenn man ein bisschen größer noch denken will, was ist die Vision, was treibt das Unternehmen an, was treibt aber jedes Teammitglied auch für sich an. Also geht es um diese Purpose- und Sinnebene, die einmal zu kennen, die zu evaluieren, die dann zu verknüpfen eben mit den Zielen und dann runterzubrechen auf auch im Management dann auf tägliche Erfolgserlebnisse möglicherweise und so ein bisschen, wir kommen dann später wahrscheinlich noch dazu zu sprechen, wie man das dann auch umsetzt. Aber ja, da sehe ich sehr viel Kombinationen auch im Sport, weil auch da muss über die Zieldefinition dann ein Trainingsplan entwickelt werden und dann kommt es eben auch bei Einzelsportlern auf die Teammitglieder drauf an, wie klar und gut kennen die diesen Entwicklungsplan sozusagen, was dann auf die tägliche Performance und das Doing eine große Auswirkung hat.
Welche Rolle müssen aus deiner Sicht Führungskräfte in einer High-Performance-Culture einnehmen? Wie wichtig ist das?
Klar, jede Rolle hat seine Bedeutung und seine Wichtigkeit. Ich denke da meistens an zwei Beispiele, entweder an den Bergführer in einem sportlichen Kontext oder den Dirigenten in einem Orchester, der per se jetzt in der Ausführung aus meiner Sicht sogar eine untergeordnete Rolle haben soll. Aber eben wenn es darum geht, dieses Team einmal in die Performance zu bringen, da viele Verantwortlichkeiten ausführen und Entscheidungen ausführen muss. Und wenn ich jetzt beim Bergführer bleibe, liegt mir ein bisschen näher als der Dirigent, dann geht es eben darum, einmal das Team zu erkennen, einzuberufen, Teambesprechung auch zu machen, mal zu definieren, okay, wir gehen auf einen Berg in diesem Kontext, welcher Berg soll es denn sein, wie schnell gehen wir auf den Berg, wie gehen wir auf den Berg, gehen wir alle die gleiche Route, wandern wir hinauf oder klettert einer vielleicht, der andere fährt vielleicht mit der Bahn hinauf, der dritte oder vierte nimmt das Rad und da mal zu definieren, okay, wie erreichen wir das, also was ist das Ziel, wie erreichen wir dieses Ziel, Zwischenstopps zu definieren, wo man mal wieder reflektiert, schaut, wie ist der Ziel Erreichungsgrad und eher, so verstehe ich zumindest bei uns, das Team hier zu begleiten und dafür zu sorgen, dass man das Ziel erreicht und zwar als Team, ja, so auch ein bisschen nach dem Motto, wenn du weit kommen möchtest, dann geh gemeinsam, wenn du schnell vorwärts kommen möchtest, dann gemeinsam, oder dann ist es vielleicht nicht so nachhaltig und bei uns und in unserer Größenordnung geht es eben sehr viel und auch in meiner Rolle darum, eben Teams zu empowern, Rahmenbedingungen zu aufzustellen sozusagen, die eben dann in die Performance überhaupt erst ermöglichen und dieses Bild mag ich da sehr gerne und da ist die Führungsrolle am Anfang sehr wichtig, in den Camps möglicherweise sehr wichtig, also in den Zwischencamps, wo man sagt, okay, wo stehen wir gerade, klassische KPIs, gibt es Themen in der Kommunikation, sehr stark im Zuhören ist, aber dann an entscheidender Stelle auch hoffentlich den richtigen Input geben kann oder die richtige Frage stellt und eben dafür sorgt, dass Kommunikation da ist, ja, dass Leistung da ist, ja, dass die Teams, dass Klarheit da ist, ja, dass unterschiedliche Werte eingehalten werden, die man sich ausgemacht hat und ja, dass man am Ende eben dann am Gipfel steht, sich gemeinsam freut und ja, das Ziel erreicht hat.
Sehr gute Metapher. Gefällt mir sehr gut, ja, weil ich gehe auch gerne am Berg und das ist so wirklich eine super Metapher. Danke dafür. Welche Unternehmenswerte siehst du bei euch im Unternehmen entscheidend für High Performance?
Das Kommunikation ist jetzt nicht unbedingt der Wert, aber damit verbunden größtmögliche Transparenz und Klarheit. Und da ist Kommunikation das Tool dazu. Und da das eine zu sagen und auch das eine zu tun. Ja, und das Gegenteil wäre, das eine zu sagen, das andere zu tun. Das ist natürlich nicht immer ganz so leicht, ja, in einem größeren Unternehmen. Es gibt unterschiedliche Vertraulichkeitsstufen. Man kann auch vielleicht nicht immer alles allen zumuten. Also ich halte nichts von der totalen Transparenz sozusagen, aber grundsätzlich Transparenz als Wert ist wichtig, auch für Beteiligung und Engagement der unterschiedlichen Mitarbeiterteams das zahlt dann auf Vertrauen ein und das hängt meistens auch sehr stark dann mit eben Engagement und auch Performance zusammen. Und so einfach würde ich es auch halten und diese Werte kann man, glaube ich, schon auf unser Unternehmen gesamtheitlich auch umlegen, dass das an sich relativ flache Strukturen sind, dass man sich um Transparenz bemüht, um Klarheit auch bemüht und damit auch versucht, sehr kurze Wege zu haben, die eben dann auch meistens, nicht immer, aber auch auf diese Klarheit einzahlen, dass sich jeder inhaltlich auskennt, sich abgeholt fühlt, sich auch einbringen kann. Ja, also dass man gewisse Prozessstufen auch hat, um eine gewisse Schwarmintelligenz auch abzuholen. Ja, wir sind eher eben lean geführt, wir haben eine hohe Expertise in jedem Mitarbeiter drinnen und es ist eben dann wieder eine Struktur-, Organisations-, Kulturthematik und Führungsthematik, diese Expertise auch immer wieder abholen zu können und quasi in den Prozess einzubringen. Und es gelingt ganz sicher nicht immer optimal, aber das Bemühen ist da und auf einer Werteebene ist das grundsätzlich ein gut definiert und hochgehalten.
Wie ist euer Altersdurchschnitt so bei euch?
Bei Laola 1 liegt der knapp unter 40, eher jung, mit ein paar Ausreißern nach oben, die ganz, ganz wichtig sind, weil sie sehr viel Erfahrung, einen anderen Blickwinkel, eine andere Pace, viel Gelassenheit auch hineinbringen mit einer gewissen Lebenserfahrung und die jungen Rennpferde immer wieder zu Recht auch wieder hinterfragen oder Reflexionspunkte einbauen. Und in Summe im Konzern ist er bei 45, ist kein, muss man ein bisschen unterscheiden, wir haben knapp 5.000 Mitarbeiter mittlerweile schon. Ja. Also ich kann dann für Wien sagen, da ist er bei 42,5, also auch eher jung, kommt aber ein bisschen darauf an, auf die Jobprofile und die Teams.
Spannend nämlich, weil die Dynamik merkt man auch, wenn man reinkommt, ja, was du erzählst. Ich habe mit meinem Team durch unsere täglichen Beratungsarbeit mit Unternehmen die 8 Säulen der High-Performance-Culture gefiltert. Das gibt es auch in meinem Buch zu lesen, die 8 Säulen der High Performance, wie man in das 21. Jahrhundert kommt. An diesen 8 Säulen orientiert sich auch diese Befragung, ja, nenne ich das auch, weil ich mache das gezielt mit allen meinen Interviewpartnern, weil ich finde, als Zuhörerinnen und Zuhörer kann ich dann auch die Unterschiede erkennen der Organisation oder die Sichtweisen drauf und überall kann ich mir dann auch was mitnehmen. Und daher schauen wir sehr stark, dass wir in dieser Linie bleiben. Ich gehe die 8 Säulen durch und mit den Fragen und der Tom beantwortet sie mir. Starten wir mal mit der ersten Säule, das Ergebnis, Ergebnisorientierung. Welche Rolle spielt Ergebnisklarheit in deiner täglichen Führungsarbeit? Wie misst du persönlich Erfolg jenseits der klassischen KPIs?
In meiner täglichen Führungsarbeit spielt es hoffentlich keine allzu große Rolle, weil dann hätte ich meine Hausaufgaben in der strategischen Arbeit beziehungsweise in der Vorbereitung unseres Businessplans und Businessjahres nicht gut gemacht. Wie funktioniert das bei uns? Wir mindestens ein halbes Jahr vorm neuen Jahr beginnt eigentlich der Budgetprozess, der sehr zahlenorientiert ist, der aber gleich, zumindest bemühen uns wir da sehr, gleich eine inhaltliche Verbindung auch hat zu unterschiedlichen strategischen Themenfeldern, die wir zukünftig angehen wollen oder auch aktuellen Geschäftsfeldern, die natürlich abgebildet werden müssen und auch eine zukunftsorientierte Perspektive brauchen und verschränken das, nehmen uns dafür meistens 2-3 Monate sehr intensiv Zeit, um hier auf der Zahlenebene und auf der inhaltlichen Ebene einen Matchplan, einen Businessplan weiterzuentwickeln, der dann eine gewisse Perspektive fürs nächste Jahr schon bietet und den dann in Abstimmung auch mit unseren Partner-Units oder übergeordneten Units dann im wirklich finalen Budgetprozess, der ist dann meistens im Oktober, November, wo es dann wirklich ums Eingemachte geht, fein zu schleifen, absegnen zu lassen bis Ende Dezember und parallel da schon kriegt man schon die ersten Signale, den dann in einem Fortschrittsmanagement bei Laola 1 top-down und bottom-up in den Teams zu diskutieren, da größtmöglich jeden Mitarbeiter schon an der richtigen Stelle einmal abzuholen und zu integrieren auf der inhaltlichen Ebene und aus dem dann bis Jahresende Zielstellungen zu entwickeln, die dann wieder in einzelne Maßnahmen runtergebrochen werden auf der Teamebene, und mit dem arbeiten wir dann im täglichen Geschehen sozusagen, im Daily Business. Und das passiert aber dann, wenn wir hier gut sind, in der Klarheit und in der Zieldefinition und im Fortschrittsmanagement, und das ist dann meistens entweder ein Excel-Sheet. Also statt definitiv mit einem Excel-Sheet, wir führen das dann, da haben die Teams eine gewisse Freiheit, in welchen Tools sie das dann abbilden. Also das hat dann durchaus eine ganz klare Pyramide, was die Zielsetzungen betrifft, bis hin, dass jedes einzelne Mitarbeiterziel auf unseren Businessplan einzahlen muss. Also da darf dann nichts ausbüchsen, sondern das muss dann eine Konkurrenz und eine Konsistenz haben. Auf das achte ich eben sehr stark. Und wenn ich das sehr gut mache, so wie beim Trainer, vor dem Spiel eigentlich den Matchplan zu machen, wenn dann gespielt wird, gibt es dann natürlich noch Möglichkeiten und auch Situationen, wo ein Trainer gefragt ist oder was tun kann, aber grundsätzlich läuft das Spiel und die Spieler sind in der Umsetzung und haben es in der Hand, das Spiel zu gewinnen oder eben auch nicht. Und so würde ich das dann unterjährig im Daily Business auch sehen. Natürlich gibt es, es gibt dann wieder zurück zum Bergführer, unterschiedliche Camps, wo man sich dann trifft, wo man zusammengeht. Das passiert in der Regel, ich würde sagen, maximal 6-mal im Jahr, ja, wo man sich dann wirklich so ein bisschen auch wieder auch hinterfragen darf. Ist der Businessplan, den wir uns vor einem halben Jahr überlegt haben, ist der nur aktuell, ist das der richtige? Das wird dann, da gibt es keine grundsätzlichen Veränderungen wahrscheinlich, aber man schaut sich die einzelnen Key-Initiatives an. Das sind so die übergeordneten, wenn man das Großziel hat, das ist meistens sehr zahlenorientiert, und dann gibt es runter auf inhaltlichen Ebene, wäre die nächste Ebene Key Initiatives, das sind nicht mehr als 15 für Lola 1 und lieber weniger als mehr. Und die schauen wir uns dann immer wieder an und überlegen uns, braucht es da Nachjustierungen, wie geht das auf, sind wir irgendwo besser, sind wir irgendwo vielleicht schlechter, schauen Sie aber beide Dinge an, warum sind wir besser, versuchen dann auch schon Learnings mitzunehmen, Stärken zu stärken, was ganz schwierig ist, dort wo wir nicht gut sind oder hinten nach sind, zu sagen, okay, wann lassen wir gewisse Dinge vielleicht los, ja, wie lange hält man an etwas fest, ja, muss man natürlich dann immer ins Detail schauen, warum ist das so, was behindert uns dort oder warum sind wir hinten nach, ja, welche Bedingungen zahlen auf das ein oder eben nicht ein. Genau, auf das achte ich dann sehr stark, aber eher auf einer eben nicht täglichen Ebene, sondern eben, wenn's halbwegs normal ist, maximal 6-mal im Jahr, ja, oder halt monatlich, in monatlichen Rhythmen.
Ja, sehr strukturiert, sehr klar. Darf ich das auch sagen? Wir haben zusammengearbeitet und auch diesbezüglich, aber ihr wart schon gut aufgestellt, muss man dazu sagen. So ein paar Faktoren haben wir reingebracht in dem Projekt, was wir gemeinsam gemacht haben. Aber spannend, dass es wirklich so strukturiert ist. Also es ist ganz interessant, jetzt mache ich schon wirklich den, ich weiß nicht, wie viel den Podcast, aber es ist, jeder hat einen anderen Zugang. Ja, was ich hoffe wirklich für die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass es Spaß macht, das anzuhören. Ja. Dann die nächste Säule ist Entwicklungsfähigkeit und Mindset. Was bedeutet für dich ein wachstumsorientiertes Mindset? Man spricht ja dann von Growth Mindset. Ja. Und wie lebst du das in deiner Rolle? Welche Rolle spielt Lernen für dich, sowohl individuell auch im organisatorischen Kontext?
Der Business Snack aus der Praxis.
Grundsätzlich sage ich da oft, wir haben, wie viele andere auch, aber wir sind größtenteils in der Medienbranche unterwegs, in vielen Teilen auch im Sport und ein bisschen in der Tech-Branche. Und gerade die Medienbranche, aber auch die Sportbranche, derzeit hat jetzt nicht unbedingt ein Growth-Momentum in Österreich. Mhm. Ja, insofern ist das Mindset sehr wichtig, weil wie jedes, erstens haben wir junge Mitarbeiter, zweitens sind wir so ein mittelaltes Unternehmen, das in der Nische eine sehr starke Position hat, aber an sich klein ist. Aber jedes Unternehmen möchte wachsen, muss vielleicht sogar ein Stück weit wachsen. So sind halt die Regeln unserer Marktwirtschaft auch. Und insofern möchte die aber gar nicht so als gegeben hinnehmen, sondern ist es einfach, sage ich ja öfter, spannender, lustiger zu wachsen und sich zu entwickeln und weniger lustig, sei es zu sparen, vor allen Dingen, wenn man sparen muss oder wenn man eh schon nicht wahnsinnig groß ist, wie es bei uns ist, irgendwo noch kleiner zu werden. Und wir sind schon relativ effizient aufgestellt, wie zuerst schon gesagt. Es ist, man findet immer irgendwo einen Speck oder irgendwo ein Investment vielleicht, das dann nicht möglich ist oder das auch vielleicht gerade nicht sein muss oder wo das Timing nicht passt. Aber trotzdem, wenn ich mir mehr Investments leisten kann, umso mehr in disruptiven Zeiten, wo es sicher darauf ankommen wird, um den übernächsten Schritt zu schaffen, Dinge auszuprobieren. Ja, die muss man sich aber leisten können und auch wollen, diese Investments dann zu tätigen. Dann brauche ich dafür eben eher ein Growth-Mindset auch, ein Wachstums-Mindset. Dann möchte ich Entwickler sein, dann möchte ich Gestalter sein und nicht nur ich, sondern hoffentlich auch viele, die mit mir an gewissen Themenstellungen arbeiten. Und das pflege ich mitunter durch mein Denken, durch meine Ausstrahlung, durch meine Sprache, durch auch, also dass ich das irgendwo vorlebe, immer wieder auch anspreche, auch vor allen Dingen in kritischen Situationen. Und davon haben wir sehr, sehr viele, wo es wirklich darum geht, mutig zu investieren und gut evaluiert hoffentlich dann die richtigen Entscheidungen zu treffen, zu wachsen. Und das sind sehr oft auch immer wieder die falschen, weil wir haben nicht die Glaskugel, wir können uns Daten holen, wir können gut diskutieren, wir haben Erfahrungen, aber irgendwann muss man es machen und eben dann schauen, in welche Richtung es geht. Oder eben auf der anderen Seite die Entscheidung zu treffen, Dinge eben auch nicht zu machen, auch ganz wichtig, beziehungsweise auch Kürzungen oder Einsparungen vorzunehmen. Bislang gelingt uns die Growth-Seite relativ gut im Rahmen unserer Möglichkeiten und im Rahmen unserer Partnerschaften, Märkte und Doings. Ist aber, das bin ich wieder beim Bergführer, das ist sicher eine Gratwanderung, ja, wo man immer wieder sehr genau auch abwägen muss, sehr genau hinhören muss, sehr genau muss, aber es hilft sicher, hinschaut, sich ein gutes Netzwerk auch aufbaut, ja, unterschiedliche Indikatoren sich zusammenbaut, auf die man danach achtet, ja, die einem beim Entscheiden dann helfen, beim Navigieren sozusagen. Was glaube ich, und das passt dann nur zum Bergführer, das wollte ich zuerst noch sagen zu der Werte, versucht eine gewisse Stabilität und Sicherheit auszustrahlen. Zumindest auf einer Werteebene im Sinne von Ruhe, im Sinne von, und auch das haben wir mitunter von dir gelernt, liebe Anke, Spiegelneuronen, ja, also hier das auch auszustrahlen. Und natürlich weiß der Chef oder der Bergführer auch nicht immer alles, ja, und ist gerade in diesen Zeiten unsicher und so weiter. Aber da geht es mir um Haltung und Mindset eher zu sagen, ein Vertrauen zu haben, in sich selbst, ins Team, in die Welt, zu sagen, okay, ja, ganz sicher werde ich nicht alles richtig entscheiden oder wir nicht alles richtig tun, aber wir werden es überleben. Immer wieder zu sagen, okay, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ja, ein bisschen auf Sicht auch zu fahren, Dinge auch auszuprobieren. Wir kommen, glaube ich, später noch zu, oder du hast es schon gestellt, die Frage mit Lernen, wieder aufstehen, Rückschläge und so weiter. Ja, das ist ein Haltungsthema und wenn man das ins Team bestärkt hineinbringt, und das haben wir dann auch wieder beim Vertrauen, dann kann, glaube ich, auch Growth gelingen. Aber er ist sicher ganz schwierig planbar, umso mehr in unseren Zeiten. Ja? Und jetzt leben wir in einem Konzern und permanent muss man Pläne abgeben, Pläne adjustieren und jeder verlangt verständlicherweise die absolute Sicherheit von dir und die Akkuranz, was die Zahlen betrifft. Verständlich, und das ist Teil dieses Business, Teil des Jobs, ist natürlich extrem schwer zu liefern. Ja. Aber wir bemühen uns und da so probieren wir das und schaffen es bislang ganz gut.
Sehr gut. Ja, das ist Mindset aufrechtzuerhalten in so Zeiten ist wirklich, gibt es Tage, mich fragt immer jemand, ist es so einfach, gerade in deinem Business, werde ich immer gefragt, ja. Das Business läuft ja, wenn es Krisen gibt. Nein, es läuft nicht immer. Ja, als Unternehmer oder Geschäftsführer oder Vorstand muss man immer dahinter sein, dass es läuft. Ja. Also ich sage immer, das ist wie mit dem Putz. Man sieht nicht, wenn man es tut, ja, aber wenn man es nicht tut, dann liegt der Lurch. Ja. Und dann ist es halt genau so, dass es auch nicht kein Business gibt. Ja. Das ist, wenn man nichts tut. Also wenn man das Rad am Laufen hält. Und da zahlt das Growth-Mindset schon ein, sage ich jetzt immer, das wachstumsorientierte Mindset.
Vielleicht darf ich da noch ein Zitat ergänzen. Da hast du mir gerade an was erinnert. Das ist schon länger aus. Es war in einer Werbung mit dem Jürgen Klopp, ich glaube, eine Bankenwerbung in Deutschland. Und sehr schönes persönliches Porträt von Unternehmern haben sie gebracht, die diese Bankengruppe halt dahingehend bestärkt und begleitet, weil sie Unternehmer sind. Und das passt ganz gut zum Growth-Mindset. Und er sagt mitunter darin, er bestärkt und motiviert die Spieler in der Lust zu gewinnen und nicht in der Angst zu verlieren. Mhm. Und das hat mich sehr abgeholt damals und das habe ich immer wieder schon einmal gesagt und auch gesagt. Und ich glaube, das ist wichtig für die Mitarbeiter grundsätzlich zu sagen, ihr habt die Lust, einfach was zu entwickeln, ob es jetzt das Gewinnen ist immer, ja. Aber ja, wir sind irgendwo in einem Wettkampf natürlich, und man, weil du gesagt hast, dahinter bleiben. Ja, man muss dahinter bleiben, gehört dann Disziplin dazu und sehr viele Doings, die mit verbunden sind. Aber beginnen dort alles einmal, ich habe Lust drauf, dass ich da was erreiche, ja, und was bewege.
Ich habe letztes Mal eine Gruppe gehabt, die dieses ganze Strukturelle nicht wollte, die Führungskräfte, weil sie einfach wahnsinnige Fachexperten sind, schätze ich total, ja. Aber dieses Führen und das Strukturelle auch noch, war so eine Herausforderung, ja. Das Verständnis war da, aber so das Mindset, will ich das jetzt wirklich? Und erst, wie wir entdeckt haben, irgendwann im Laufe dieser Zeit ist klar geworden, die Lust ist ganz woanders. Und dann habe ich diese Lust geweckt, habe dafür Zeit ihnen gegeben, ja, als Gruppe. Und auf einmal war der Rest, okay, den machen wir halt auch. Ja, aber Faktor war, finden wir doch einmal unser Move, ja, in der Gruppe. Was ist uns allen wichtig? Wo haben wir überall Lust drauf? Ja, und da haben wir Priorität gesetzt als erster Faktor, weil ich gemerkt habe, das geht nur dann. Der Rest, was da alles mit dranhängt, an Rattenschwanz, sage ich, was man halt als Führungskraft machen muss, wenn was auch nicht immer lustig ist, dass das eh gesagt, KPIs und Druck, wurde auf einmal ist explodiert. Ja, das ist, war einfach mehr Spaß dahinter. Ja. Also ein guter Output sollte sein aus dem Podcast, was macht dir Lust quasi im täglichen Business und deinem Team. Verantwortung und strategisches Denken. Wie gelingt es dir, operative Exzellenz, also das operative Business, die Frage verwirrt immer, darum erkläre ich es, mit strategischem Denken, das heißt, das operative Business immer im Auge zu haben mit dem strategischen Sichtweise, ihr brecht es eh super runter, und das dann aber auch zu verbinden, Anpassungen zu machen. Das ist ein bisschen eh schon erklärt mit der Ergebnisorientiertheit, aber vielleicht hast du noch was Ergänzendes. Und was sind aus deiner Sicht die größten Hebel, um Verantwortung im Team wirklich zu stärken?
Genau, also ich möchte an den Prozess erinnern, den ich zuerst beschrieben habe, und wo eben über den Budgetprozess durchaus Strategie im Heads-Team, aber dann auch im Sparring mit übergeordneten Ebenen, begleitenden Ebenen und sehr operativen Strukturen einfließt und das eben dann in unserem Fortschrittsmanagement mündet. Das ist wirklich das Tool auch dazu und diese Verbindung zwischen Operativität und Strategie. Was uns aber doch unterm Jahr immer wieder hilft, weil das ist auch ja was Lebendiges dann, ja, wenn wir im täglichen Geschäft sind, und Strategie ist jetzt nicht immer unbedingt so lebendig, sage ich jetzt einmal, im Sinne, dass es tagtäglich präsent ist. Warum? Also auch immer wieder das Why zu erklären, warum machen wir das? Das hängt ein bisschen, wenn wir bei der Lust wieder sind, Purpose, ja. Das reicht halt auch nicht. Ich glaube, man braucht es nicht täglich machen und es wäre ein bisschen überbordend, aber wenn man es nur einmal macht und dann sagt, das Jahr läuft jetzt und wir haben die Vision geklärt, wir haben die Strategie geklärt, wir haben das mit dem Purpose ganz gut drinnen, haben es verbunden, jetzt hat jeder seine Ziele und seinen Plan und jetzt läuft es. Also das wäre sehr schön, und ich glaube, wenn man das sehr gut macht, dann kommt man recht weit damit. Aber wie schaffen wir das unterjährig? Im Heads-Team haben wir, und sehr toll, ist aus dem Heads hingekommen, das haben wir zum einen aus dem Konzern gelernt, wir haben heuer erstmalig einen Laola 1 All-Day gemacht, sprich, wo wirklich alle Mitarbeiter, sofern sie nicht krank oder beruflich oder irgendwie verhindert waren, aber es waren 95% da, war wirklich toll, weil es war kein Zwing, also keine Muss-Veranstaltung. Es war natürlich war gut gemacht von der Einladung her, und es war, glaube ich, schon animierend dabei zu sein. Aber dort hat man den Businessplan dann, aber es war schon in Q1, haben wir nur einmal das Why erklärt, die Vision, wo das herkommt, wo man auch in der Strategie, warum ist das strategisch überhaupt und wo könnte denn das hinführen? Auch ohne Glaskugel, was glauben wir denn? Ja, haben aber auch schon gewusst, was die Mitarbeiter so drüber denken. Also haben auch versucht, jeden da irgendwie mitzunehmen, anzusprechen. Haben, glaube ich, eine ganz gute Flughöhe an diesem Tag gefunden. War dann ein bisschen Teambuilding dabei, miteinander spielen, Spaß haben. Wir haben ein paar Challenges gemacht, haben das sehr kurzweilig in kleineren Einheiten auch gemacht. Auch das habe ich damals sehr, sehr zu Herzen genommen. Wie viel Aufnahmefähigkeit hat man überhaupt? Wie nur Headlines wären zu wenig gewesen, aber wenn wir extrem in die Tiefe gegangen wären, hätte es wahrscheinlich wieder nicht alle interessiert. Also da ist die Kunst eben der Führungskräfte und auch derjenigen, die so einen Tag dann zum Beispiel machen, auch die inhaltliche Flughöhe zu schaffen. Das ist dann, weil es ist schon vorbei, deswegen kann ich sagen, Kraft des Feedbacks auch, das wir bekommen haben und wie der Tag gelebt haben, ist es ganz gut gelungen. Und weil das so lebendig war und für uns eine ganz wichtige Initiative im Sinne von Kommunikation, Klarheit und eben Verbindungsstrategie, Entwicklungsprozesse, Businessplan, Culture auch irgendwo war, haben wir uns entschlossen, dass wir 3 bis 4 Mal im Jahr in einem 2-Stunden-Setup immer wieder sich hinsetzen als Headteam. Ich moderiere das Headteam, das sind 3 sehr geschätzte Kollegen und Kolleginnen, die ihre Teams und Bereiche verantworten. Und wir machen einen Fireside-Talk sozusagen, wo wir miteinander einfach sprechen, am Boden auf Sessel sitzen, je nachdem, in einer Tribünensituation. Was wichtig ist, wir stehen nicht, wir machen es nicht von oben nach unten, es ist kein Frontalvertrag. Und wir haben eine sehr schöne, wir nennen es Social Rooms, das heißt, das Sporttribüne hineingebaut, wo genau unsere 40 Kollegen und Kolleginnen von Lola 1 super Platz haben und sprechen dort einfach miteinander über gewisse Themen. Die können dann auch vorher eingebracht werden von den einzelnen Teams mit Fragen, Q&As und so weiter. Und machen 1 bis 1,5 Stunden so einen moderierten Talk und versuchen so ein bisschen jeden mitzunehmen. Okay, nämlich auch, warum machen wir was? Warum ist das strategisch? Ja, über Erfolge, was machen wir da gerade operativ? Was haben wir gerade geschafft? Wo tun wir uns schwer? Versuchen das eben zu personifizieren. In welchen Teams? Wer hat die Verantwortung gerade dafür? Das ist natürlich sehr bestärkend zu machen, zu Recht. Ja, da werden super Leistungen erbracht. Und das zahlt dann wieder auf Growth Mindset ein. Das zahlt auf bestärkendes, auf Performance eben ein. Ja, auch Dinge herzuleiten. Hey, da werden wir gesehen, was wird da gemacht. Wir haben, wie wahrscheinlich viele andere auch, abteilungsübergreifend ist es nicht so einfach, immer die Themen rüberzukriegen. Schauen, dass wir uns auf Themen konzentrieren, die mehr als eine Abteilung, im besten Fall 2 Abteilungen betreffen und so weiter. Also das hilft uns dabei sehr, diese strategische Ebene im Leben zu halten, diese Brücke zu schaffen.
Ja, und dann auch Verantwortung, weil wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so abgeholt werden, können sie ja Verantwortung übernehmen, weil sie mittendrin sind. Da kommen wir auch zu dem Thema Kommunikation und Informationsfluss. Du hast schon sehr viel gesagt. Das heißt, ihr seid wirklich mittendrin, statt nur dabei. Ja, so habe ich es jetzt verstanden mit diesen Settings. Gibt es darüber hinaus noch Kommunikationsrituale, die du schon erwähnt hast, wo du sagst, das ist uns wichtig auch noch? Gibt's? Wie tauscht ihr euch sonst noch aus?
Für mich ist Kommunikation eine Haltung. Ja, die sie dann in sehr vielen Tools immer wieder ausdrückt, aber es geht einmal darum, dass ich kommunizieren möchte, dass mir das wichtig ist. Ja, und da fange ich ganz bei mir an und bei jedem Tag fange ich da bei mir an, dass ich das nicht nur so nebenbei mache, wenn ich mit jemandem schreibe, wenn ich mit jemandem rede, dann nehme ich mir Zeit dafür. Das heißt, meine E-Mails, erstens ist mir wichtig, mir persönlich. Bin erstens nicht perfekt und mache da sicher Fehler, also Achtung, das sind Ziele, die man jeden Tag vornimmt, die aber sicher nicht immer reiche. Aber ich schaue, dass ich alle E-Mails beantworte, ich schaue, dass ich die ordentlich lese, dass ich darauf ordentlich eingehe, dass ich keine Fehler mache. Ja, das ist auch ein Teil der Wertschätzung, dass ich die nicht so nebenbei oberschreibe, sondern in meiner Zeit und dass das ordentlich gemacht ist. Ja, also ich habe Kommunikationsmanagement studieren dürfen und da war mir der Vergleich, Kommunikation ist wie ein schönes Essen, das ich anrichte und das ich jemanden serviere, nämlich ja ich auch als Sender, und das hat dann sehr viel auch damit zu tun, wie der Empfänger das annehmen kann und möchte. Und wenn das jetzt einfach ein schöner Salat ist, der aber nicht schön angerichtet ist, ja, obwohl er super schmeckt vielleicht und alles drinnen hat, was es braucht, dass es dem anderen schmeckt, der ist aber nicht schön angerichtet, dann ist die Chance, dass der das annimmt, vielleicht schon ein bisschen schlechter. Das heißt, ich muss mich sehr viel mit dem Empfänger beschäftigen. Ja, wer ist das, über welchen Kanal kommuniziere ich, welche Wörter nehme ich dafür. Ja, also mit dem beschäftige ich mich sehr viel, ja, und wir auch gemeinschaftlich. Eben die Priorisierung ist ganz wichtig, ist mir wichtig. Kommunikation ist auch immer was Beidseitiges. Ja, auch selbst wenn ich der Chef bin und möglicherweise Kraft unserer Organisationsstruktur sehr viele Dinge ansagen kann, teilweise auch muss, ist es mir trotzdem wichtig, dass es verständnisorientiert ist. Weil ich habe nichts davor, wenn ich was ansage und irgendwer kriegt es nicht mit, hat es nicht gehört oder versteht was anderes drunter. Das heißt, ich muss mich immer wieder vergewissern, was haben die jeweiligen Adressaten mitgenommen. Ja, also das ist auch wichtig, Feedbackschleifen einzubauen, sie hinzusetzen, sehr viel zuzuhören, Fragen zu stellen. Ja, und nicht so, dass sich der andere immer in einer Reporting-Situation oder so fühlt, sondern gute Gesprächskultur da ist. Ja, man muss sich überlegen, wie ist das Setting? Wir haben Gott sei Dank es in unserem Umzug geschafft, so eine Kaffeehaussituation zu schaffen. Unterschiedliche Gesprächssituationen, weil sobald jemand zum Beispiel bei mir im Büro ist, ist es, ob ich das jetzt möchte oder nicht, ist es eine Reporting-Situation für den. Ja? Kann ich nur so locker sein und so weiter. So, das heißt, wir gehen zum Beispiel in die Küche, wir gehen vielleicht einmal raus, wir nehmen einen Meetingraum, ich gehe zum Mitarbeiter vielleicht einmal. Ja? Das hat alles Einfluss auf das, wie das Gespräch dann mitunter laufen wird. Ja? Und damit kann man, muss man sich nicht, aber nicht nur, weil ich das auch studiert habe, sondern im Studium habe ich das noch gar nicht so ernst genommen. Ja. Und dachte, okay, interessant, der ist Kommunikation wirklich so wichtig. Ja, je älter ich werde, desto wichtiger wird's und hat sehr viel mit Performance zu tun. Also wenn die Kommunikation, wenn die Inhalte ankommen, wenn die Settings passen, wenn sich der andere verstanden fühlt, ja, und das auch dann auch versteht und umgekehrt, dass ich es auch verstehe, was der überhaupt braucht oder sich denkt, wenn es transparent, wenn Vertrauen wieder da ist, wenn Kommunikation fließt, dann zahlt es meistens hochgradig auf Performance ein.
Ja. Ja. Also wir können das nur bestätigen im Change-Prozesse. Wir machen ja sehr viele Change- und Transformationsprozesse. Und das Phänomen, was wir immer gesagt bekommen, bei dem Change-Prozess war alles anders. Da ist so viel kommuniziert worden. Ja, wir sind immer abgeholt worden. Wir waren immer, es war nicht immer positiv, es war nicht immer super, aber wir sind quasi informiert worden. Wir sind am Laufenden. Es war transparent und, und. Ich sage, 90% eines Changes kannst du gut performen, wenn die Kommunikation passt. Ja, das ist diese Angst davor, etwas nicht zu kommunizieren, verursacht so einen Stau, ja, bei den Leuten, so einen Stillstand und so viel Flurschaden. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also stimme ich dir zu. Und das ist eins der wichtigsten Punkte, nämlich der Tonfall. Das wissen wir alle, alle, die auch Elterngruppen haben, ja, wie WhatsApp gleich einmal falsch verstanden werden können. Und das spricht sehr für dich, aber auch für die Ausbildung.
Absolut. Spiegelneuronen habe ich zuerst schon mal erwähnt. Ja. Das ist schon Haltung. Also es fängt bei den Gedanken schon an. Will ich mich jetzt hinsetzen und kommunizieren? Und da sagen ja viele dann oft schon, man merkt schon, der will jetzt eigentlich gar nicht mit mir reden vielleicht. Genau. Also
wir haben zuerst schon über Werte gesprochen und über Umsatzkraft. Darum springe ich weiter, weil du das vorher schon sehr, sehr detailliert besprochen hast. Ich komme auf das Thema Balance und Ressourcen. Du hast ein super Wort gesagt, wieder passend zum Sport. Nein, man hat immer ein bisschen Speck. Ja, das ist auch dieses Thema des Überladens. Was bedeutet für dich Fokus aufs Wesentliche und wie schaffst du Raum dafür im Alltag einmal? Und hast du eine persönliche Strategie, um unnötigen Ballast, also wie du zuerst formuliert hast, Speck vielleicht auch loszuwerden, um es nicht nur aufs Körperliche zu sehen, sondern wirklich auch der Ballast, der zu viel ist, oder und organisatorisch wie auch mental.
Der Business Snack, die Denkanstöße.
Was ich weitergeben kann, dass jeder damit beschäftigen sollte, weil ich glaube, dass das ein Überlebensfaktor ist im Überleben, im Kontext, Ziel erreichen, glücklich zu sein, das zu tun, was man will, worauf man Lust hat, das richtig auch zu tun, also so zu tun, wie man eben dann auch performen kann. Ja, und das verlangt, und das kann man dann vielleicht verallgemeinern, dass die ersten Stunden des Tages nur dem gewidmet sind. Wie schaut mein heutiger Tag aus? Man kann das natürlich, meine Woche fängt am Sonntag an. Ich war lange Zeit darauf stolz im Sinne der Vorbereitung. Ich bin immer voraus. Ja, man kann auch sagen, blöd, man schenkt den Sonntag dadurch in Teilen zumindest her und seiner schwer verdienten und auch notwendigen Regeneration, Erholung, Family Time und so weiter. Oder ich komme ja vom Radio, da hat, ich sage jetzt nicht von wo, weil sonst da, aber da, es gibt Radiosender, die früher informieren, die anderen haben gesagt, ja, oder 55 Minuten zu spät, sozusagen. Also ja, egal wann man es macht, Zeit, Selbstmanagement, Zeit für Selbstmanagement zu planen, da bin ich so wieder ein bisschen Team for Task, unabhängig auch noch vom Team, jetzt wenn das Team nur ich, Tom und ich, ja, wir beschäftigen uns, und ich sage bewusst wir damit, wie schaut der Tag aus, wie soll der für mich ausschauen, ja, zeitlich, Puffer einbauen, das strukturell gut machen, aber was brauche ich dazu, um erfolgreich zu sein, ja, und das fängt einmal bei mir an, da brauche ich noch gar keinen Bergführer oder mit dem Team interagieren, weil dann wird es sowieso komplex und schwierig und habe ganz vieles ja gar nicht mehr in meiner Hand. Wichtig ist, dass ich mich selber bestmöglich in der Hand habe. Das ist das Einzige, auf das ich wirklich größtmöglichen Einfluss habe. Nicht einmal auf das, aber auch da. Es fängt beim Schlafen, Ernährung, Gedanken an, ja, und eben dann auch beim Doing, ja. Und dann das halt, und das ist die nächste Disziplin, wo ich hart an mir arbeite, konsequent zu sein und diszipliniert zu sein, das auch einzuhalten, ja, und auch untertags immer zu reflektieren, habe ich das jetzt gemacht? Und ist okay, wenn ich es dann nicht gemacht habe, aber ich sollte wissen, warum ich es nicht gemacht habe. Mhm. Und es sollte auch okay sein für mich, ja, weil es baut sich dann über einen Tag sehr viel Reibung in einem auf, wo man oft dann unzufrieden ist, mit dem man hat sich das vorgenommen und man hat das dann nicht gemacht. Wenn man untertags, ich mache das schon konsequenterweise mindestens einmal, wenn nicht zwei, dreimal, zu sagen, okay, wie waren es die letzten zwei, drei Stunden, bin ich auf Kurs oder nicht? Schreibt dann auch oft mit meiner Frau, frage sie, wie geht's ihr? Und für uns ist es beide wichtig. Und dann sage ich, okay, ich bin gut auf Kurs. Das heißt dann auch, ich bin zufrieden, bin glücklich, ich habe das, kann das umsetzen, was ich gemacht habe, oder ich bin es nicht. Und dann schon zu überlegen, okay, warum bin ich es nicht? Ja, keine Ahnung, weil wir haben so viele Dinge beeinflusst. Das ist ja nicht immer schlecht, das hat einen Impact, der ist einmal nicht angenehm. Ja, weil er bringt mich mal aus der Bahn, vom Kurs weg. Aber dann ist es eben meine Aufgabe, wieder zu steuern, zu sagen, okay, ich muss das jetzt machen, weil da, und das ist okay. Dann andere Dinge zu depriorisieren, zu parken, das steckt auch in dieser Frage drinnen, einfach zu, weil das ist ja irgendwo auch die Aufgabe, auf das Leben zu reagieren, und das ist eben jeden Tag ungeplant und anders, als man sich jetzt vielleicht im schönen, stillen Kämmerchen ausgemacht hat mit sich selber. Aber das ist ja das auch, wo man sich freuen kann, Dinge dann geschafft zu haben, anders gemacht zu haben. Opportunities kommen dann, ja. Viele Dinge sind dann oft sehr positiv, wie sich so ein Tag entwickelt, und am Ende des Tages den auch dann wieder zu reflektieren. Ich schreibe sehr viel Tagebuch, das hilft mir dabei, zu strukturieren, zu reflektieren, Tag loszulassen. Ja, gibt es unterschiedliche Rituale, ich kann mich erinnern, ich glaube, bei dir ist das Wasser da ein tolles Element, das dir dabei hilft, diesen Tag abwaschen, glaube ich, hast du mir gesagt, und das ist ein schönes Bild und kann ich nachvollziehen. Genau, für mich ist der Sport da sehr bereinigend, mental wie körperlich, wobei ich meistens in der Früh sportel, ja, und nicht am Abend. Da werden wir vor einem amerikanischen Johnson & Johnson Manager gehört, es sind nur die ersten Stunden des Tages, die wirklich nur dir gehören, wo du total rein quasi noch ausgeschlafen bist und wo du extrem bei dir bist, weil am Ende des Tages ist der Tag schon, hat dich der schon irgendwie gebraucht und du merkst es einfach, ja. Und deswegen ist die Qualität des Sports und für mich da in der Früh sehr wichtig. Und am Abend ist es für mich, ich schaffe es meistens, die Quality Time mit der Family, die mich den Tag loslassen lässt, ja, und die, wo ich dann absolut hoch priorisiere, Hände weglege, alles, zumindest für zwei, drei Stunden, wo unsere kleine Tochter voll da ist, mit mir spielen möchte und ich mit ihr, und da kann derzeit vieles passieren und ich werde es nicht mitbekommen, ja.
Mhm. Ja. Nein, das ist Sport in der Früh, da gibt es ja eben unterschiedliche Zugänge. Ich sage, hauptsächlich Schaffsport. Ja, und Wasser ist wirklich bereinigend. Wald, ich sage immer, im Wald gehst du vorne rein, kommst gewaschen hinten raus. Mhm. Das Wasser ist ähnlich, es prasselt an dir runter und du waschst es ab, egal ob im See, was auch immer, fließend, idealerweise. Ist immer meine Strategie, die ich auch nicht selber erfunden habe, sondern von jemandem gehört habe. Bezüglich diesem Morgenritual gebe ich eine Empfehlung hier, falls das wer möchte, 5 Uhr Club, da wird das auch beschrieben. Sehr amerikanisches Buch, aber sehr, sehr gutes Buch. Man muss es nicht hundertprozentig einhalten, aber es ist manchmal ganz interessant, sich selber zu challengen. Innovation und Fehlerkultur. Wie gestaltest du ein Umfeld, in dem neue Ideen entstehen dürfen, auch wenn nicht alles sofort perfekt ist? Und was ist dein Zugang zum Thema Fehler? Und was war dein persönlich wertvollster Lerneffekt?
Das erste fällt mir insofern leicht, weil ich grundsätzlich neue Dinge liebe, sehr begeisterungsfähig. Also ich lasse mich gern begeistern, soll andere beurteilen, aber ich glaube, es gelingt mir auch, diese Begeisterung sehr schnell anzunehmen oder selber zu geben für Innovationen, Business Development. Also wenn ich sicher eins der Dinge so in meiner beruflichen Zeit, wo ich sage, ja, Business Development im Sinne die ersten Meter, mal Ideen, Visionen und wie kann das vielleicht auch schon funktionieren, war nie beim Bundesheer, wahrscheinlich wäre ich dort eher so ein Pionier gewesen, ja. Dann ist das was mich auf einer Werteebene und von meiner Grundpersönlichkeit sehr abholt, und insofern ist das wahrscheinlich sogar teilweise eher ein bisschen zu viel in meinem beruflichen Umfeld, weil ich sehr viele Türen aufmache, plus ich, und das ist ein großer beruflicher Wert, die Frage war zuerst, mir ist Verlässlichkeit wahnsinnig wichtig. Also ich habe es mal durchblicken lassen schon, ich beantworte, wenn es geht, jeden Tag alle meine E-Mails. Und wenn es einmal nicht passiert, innerhalb von 3 Tagen, dann habe ich es übersehen und dann ist halt so irgendwas passiert. Aber Verlässlichkeit ist mir sehr wichtig. Und das Bandbreite ist oft nicht so leicht, ja, weil du machst viele Dinge auf, weil du Opportunities siehst, die nicht alle immer so sehen, auch nicht sehen müssen, aber die hier da sind, in dem Wissen, dass du selber nicht alle Türen wieder zumachen kannst oder du nicht alle durchschreiten kannst sozusagen und es gar nicht so einfach ist, auch andere immer mitzunehmen, dort jetzt mit dir durchzugehen. Aber das ist eben genau dieses Innovation, wie gestaltest du dieses Umfeld zu dieser Frage, dafür eben zu sorgen. Dann sind wir sehr stark beim Prozess, dass es Prozesse gibt, dass es genügend Zeit gibt, Kommunikation ist wieder ganz wichtig, um andere eben mitzunehmen oder auch dich mitnehmen zu lassen, damit du eben relativ schnell evaluierst und da sind wir mittlerweile zumindest hoch priorisiert dran, ist es eine Opportunity für uns oder nicht. Ja, und Kriterien zu definieren, Entscheidungsgremien da zu haben, eben sehr stark im Prozessmanagement dann, diese Innovation auch zu treiben, ja, weil dann hat man auch die Luft. Erstens bleibt die Motivation oben, ja, weil man relativ, die hängt für mich dann sehr stark Umsetzung, da kommt dann, glaube ich, noch oder war schon in der Frage, geht sehr stark um Entscheidungen zu treffen, ja, und wenn man lange keine Entscheidungen trifft, vor allen Dingen im Team, dann ist das unbefriedigend, dann sind offene Türen und gehen wir jetzt durch, gehen wir nicht durch, was steckt jetzt da dahinter, wie viele Ressourcen shiften wir dahin, wie wichtig ist das eigentlich für uns und so weiter, ja. Mhm. Also muss man immer wieder relativ schnell dann auch Entwicklungsschritte schaffen, Entscheidungen treffen und dann auch Türen einmal wieder zumachen, aber so versuchen wir das aufzubauen, möglichst auch mit einem relativ diversen Team, was Inhalt betrifft, was alle Facetten des Diversen betrifft, ja, mhm. mit einer eben guten Kommunikationskultur, einer sehr klaren Kommunikationskultur, wo jeder eben, und dann sind wir bei dem Thema auch Fehler machen, wo wir direkt sensoren, wo wir wertschätzend miteinander umgehen, aber in der Sache beinhart mhm. und ganz direkt, damit wir eben schnell einen möglichen Sweet Spot finden zwischen uns im Kontext unserer Strategie wieder und unserer Businesspläne, wo wir sagen, okay, ja, das ist was für uns, aus diesen Gründen Checklisten machen, ja, das geht jetzt im Prozess weiter oder eben nicht. Mhm. Und das wird nie oder soll nie ein Kompromiss sein, ja, im Sinne, naja, okay, wir wissen eigentlich gar nicht, warum wir es jetzt gemacht haben, aber ja, wir haben uns halt jetzt als eher im Sinne einer Harmoniebedürfnisse vielleicht jetzt dazu entschieden, das zu machen, nein, sondern möglichst datenorientiert, da machen wir gerade viele Meter, möglichst prozessorientiert, eben möglichst divers, möglichst glatt diskutiert dann auch ja, so, und das zahlt dann wieder auch aus meiner Sicht auf Performance in einem Team ein, ja, wenn man fähig ist, als Team nämlich solche Entscheidungen zu diskutieren, zu machen und klar, es gibt dann primus inter pares auch immer wieder, muss es geben, wenn man sagt, okay, wir machen das jetzt da aus diesen und diesen Gründen, schon klar begründet, aber man trifft dann eben die Entscheidung, das zu tun, ja.
Zusammenarbeit und Erfolge. Was macht für dich gute Zusammenarbeit aus, gerade in komplexen Organisationen? Ich weiß, Kommunikation. Das wird jetzt kommen. Und wie gehst du mit Erfolgen um? Feiert ihr bewusst oder, weil ich habe ja draußen noch so einen wunderschönen Raum, Barbereich, feiert ihr das auch mit Erfolge oder geht es ja gleich zum nächsten Thema weiter?
Genau, also neben der Kommunikation und habe ich wahrscheinlich schon ausreichend beantwortet. Vielleicht noch, weil wir gerade bei dem Thema waren, Prozesse und Disziplin und die Einhaltung. Ja, das hat was mit Verlässlichkeit dann auch zu tun, nicht nur von mir, sondern untereinander vor allen Dingen, ja, mhm. dass man Dinge dann einhält, die man sich ausgemacht hat. Meetingkultur ist gerade bei uns ein großes Thema. Das ist was, wo man sehr, sehr schnell was definieren kann, braucht man gar nicht lang suchen und es wird keinen überraschen und es werden aber trotzdem die wenigsten so machen. Mhm. Und das haben wir gerade wieder zum Beispiel in einem Weckruf für uns selber, aber auch in allen Teams, wo wir sagen, das ist unsere Meetingkultur. Da mag da noch wer was wegstreichen oder dazugeben, aber das definieren wir jetzt bitte. Und da achten wir jetzt alle gemeinsam darauf, dass wir das einhalten, weil da geht es um Zeit, da geht es um Ziele, da geht es wieder um Performance. Mhm. Und wenn irgendwer da unzufrieden ist mit der Meetingkultur, dann bin ich sehr froh, wenn wir das sehr transparent auf den Tisch legen, dann sagen, wie wollen wir es haben, dann die nötigen Entscheidungen treffen und dann aber jeder auch darauf achtet, dass das größtmöglich so eingehalten wird und eben dann mit den nötigen Umsetzungen, mit den nötigen Erfolgen auf eine Kultur einzahlt und wir das alle wichtig nehmen. Und genau, also das da sind wir gerade mittendrin und bin jetzt positiv gespannt schon drauf, dass wir das auch einhalten. Muss man schnell helfen mit dem zweiten Teil der Frage.
Und wie gehst du mit Erfolgen um? Feier dir bewusst, genau, oder ist es eher weiter zum nächsten Thema? Weil du sagst ja, KPIs und verleitet ja, dass man quasi sagt, ah, erreicht, nächstes.
Es ist uns sehr wichtig, nicht über die Erfolge drüber zu gehen, sondern zu stoppen und dort einen Scheinwerfer hinzubringen auf den Erfolg, auf was hat zu dem Erfolg geführt, auf die Menschen, die den Erfolg verantworten. Na, wir waren zuerst bei Verantwortung, bei Ownership, Riesenthema. Ganz wichtig eben, dass wenn dann was gelungen ist, ja, dass man diese Wertschätzung und diese Gunst dann auch den jeweilig verantwortlichen Menschen entgegenbringt, dass sich auch die Zeit nimmt, das Setting nimmt und das dann auch zelebriert. Das ist uns sehr wichtig auf einer Werteebene, das ist uns sehr wichtig, darauf zu achten und das auch umzusetzen. Es könnte aber mehr sein. Es könnte mehr sein und in der Taktung des Daily Businesses gehen wir da, finde ich, und ich mahne mich oder uns da oft ein, zu schnell drüber. Mhm. Ja, aus unterschiedlichen Gründen, ja, und das könnte mehr sein, ja. Mhm.
Ja, wo siehst du High Performance in den nächsten Jahren?
Ich gehe sehr stark davon aus, dass es zu einer weiteren Technologisierung kommt, mhm, bei uns allen. Damit gibt es noch mehr Tools, die uns in unserer Leistung immensbewusst zu unterstützen, weil ich die Technik als Unterstützer sehe und auch in Zeiten der vermeintlichen künstlichen Intelligenz es, glaube ich, die gut machen werden und die performant sein werden, die die Technik anzuwenden wissen, als Unterstützer, als Begleiter, um Wege abzukürzen, Qualitäten zu heben, mögliche Skalierungsfaktoren auszunutzen, aber jetzt nicht hundertprozentig was der Technik übergeben. Also ich sehe die Performance sehr stark in der Anwendung, in der Steuerung, hat sehr viel eben in der Klärung der Zielsetzung, in der Anleitung, im Monitoring zu tun. Also da, glaube ich, kann sehr viel Performance kommen, ja, wird sehr viel Performance kommen und wir stellen uns schon sehr klar, wir haben auch erwähnt, wir sind Teil eines internationalen Sport-Tech-Unternehmensführers im Bereich der Sportdaten und haben da grundsätzlich, Gott sei Dank, ein sehr aufgeschlossenes Mindset der Technik gegenüber, aber eben im Kontext der Unterstützung und wie können wir es nutzen. Und auch da wieder weniger ist mehr, was Tools betrifft. Ja, das ist ja bei der Kommunikation so. Man kommt ja gar nicht mehr nach, ob es jetzt der WhatsApp, Slack, E-Mail ist. Immer wieder auch im Team zu sagen, okay, wie viel geht es überhaupt aus? Was machen wir uns in der Kommunikationskultur aus? Darf ich erwarten, dass du mir innerhalb von einer Stunde auf Slack zurückschreibst? Na, weil ich schaue nur einmal am Tag an. Okay, kann ich es nicht erwarten, aber wäre das vielleicht wichtig oder gut? Also, dass man da halt schon die Tools im Griff hat und sie ausmacht, wie gehen wir damit um? Und das hat sehr viel dann auch mit Performance zu tun. Und auf der anderen Seite den Menschen zu bestärken, in all dem, was den Menschen so großartig macht, ja, und die vermeintlichen Social Skills auszubauen, das, glaube ich, kann eine große Kraft da hinsichtlich Performance und High Performance haben und eben viele Dinge, Pausen, Haltung, sich Zeit nehmen für den Menschen und ihn dort auch einzusetzen. Das klingt jetzt sehr abstrakt, den Menschen, wo er eben gut ist, ja, wo er nicht ersetzbar ist, wo er sich wohlfühlt, ja, und wo er eben dann auch leisten kann.
Ja. Ja, jetzt kommt die letzte Frage und sehr persönliche Frage. Was wäre dein Business-Snack für mehr High-Performance? Oder was ist er auch für dich?
Noch mehr oder generell achtsam mit sich umzugehen, achtsam mit seiner Umgebung umzugehen. Das hat sehr viel mit dem Selbstmanagement zu tun, was ich zuerst erzählt habe. Kann es gar nicht genug geben, unter Anführungszeichen. Also es wird am Ende des Tages, sollte man sich, glaube ich, nicht 24 Stunden mit sich selbst beschäftigen. Das wäre deutlich zu viel. Aber im Schnitt beschäftigen wir uns wahrscheinlich zu wenig mit uns selber. Und diese Achtsamkeit und Selbstliebe zu pflegen, halte ich für sehr wichtig. Und eben auch dann mit Achtsamkeit und Liebe anderen zu begegnen. Das wäre mein eben ganz bewusst so ausgewählt, auch Business Snack, weil ich damit sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht habe und ich glaube auch so zukünftig ausgeblickt, eben den Menschen da in den Social Skills noch ernster zu nehmen und noch mehr zu bestärken, das tut uns, glaube ich, recht gut.
Ja, unsere Gesellschaft würde das sehr, sehr gut tun. Danke dir. Großartig. Ich bin ganz begeistert, ganz gerührt, weil diese Metaphern sehr, sehr, sehr großartig waren. Wir sind am Ende. Danke dir, Tom, für das Gespräch, für deine Zeit.
Sehr gerne, liebe Anke. Danke für die Einladung.
Willst du mehr über die Praxis aus unserer Arbeit mit Unternehmen erfahren, dann hör auch gerne in die Podcast-Serien rein, in denen ich detailliert über die 8 Säulen spreche. Oder auch bei den anderen Interviews, die geben ausreichend Snackpausen für den täglichen Business-Tag. Möchtest du herausfinden, wo in deinem Unternehmen bereits High-Performance-Stärken vorhanden sind oder wo noch Potenzial liegt, dann fordere unseren High-Performance-Pulse-Check direkt unter office@bequiz.at an. In nur 10 Minuten beantwortest du ein paar Fragen und erhältst dein Ergebnis bereits in einer Minute später per Mail. Ganz kostenlos. Für Rückfragen stehen wir dir jederzeit zur Verfügung und natürlich auch für ein persönliches Gespräch. Du möchtest uns Feedback geben? Gerne via LinkedIn, ganz modern, oder per E-Mail office@bequiz.at. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich, wenn du wieder reinhörst in meinem Business Snack, der Podcast mit Denkanstößen für Entscheiderinnen und Entscheider. Viel Spaß beim Podcast Nachdenken. Auf Wiederhören.
Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage. Übrigens, nach dem Snack ist vor dem Snack. Mehr Infos zu Anke van Beekhuis Beratungen, Webinare und Publikationen finden Sie unter www.beekhuis.at.